Fragen wir doch. Wissen aus erster Hand. Spezial.
Heute mit einer Folge, die Sie nie wieder sprachlos macht. Wir sprechen mit dem Kommunikationstrainer Michael Ehlers darüber, wie man mit den richtigen Worten besser durchs Leben kommt. Das gilt für uns alle, aber das gilt auch für einen Fußballprofi wie Neven Subotic. Er ist heute bei uns zu Gast und wir sprechen mit ihm zum Beispiel darüber, wie wichtig ist Klartext im Sport und welchem Bundesliga-Profi würde er mal ein Rhetoriktraining empfehlen.
Die Woche besser verstehen. Fragen wir doch mit Helmer Litzke.
Wie kommt man mit den richtigen Worten durchs Leben? Genau darüber wollen wir reden mit einem Mann, der häufigste Interviewpartner bei unserem Podcast bei Fragen wir doch ist. Seit der ersten Folge ist er dabei und inzwischen macht er mit seinem neuen Buch Deutschland nie wieder sprachlos. Grüß dich, Michael Ehlers.
Freue mich sehr, Helmer.
Ich mich ebenfalls, Michael, und du bist nicht allein gekommen heute, du hast uns einen Gast mitgebracht. Neven Subotic. Hallo, grüß dich.
Hallo, guten Tag, Helmer.
Der Vollständigkeit halber, Neven ist zweifacher deutscher Fußballmeister mit Borussia Dortmund, Ex-Nationalspieler von Serbien und aktuell Bundesliga-Profi bei Union Berlin. Der Mann mit der Nummer 3. Warum gerade die 3?
Das war die einzige Zahl, die noch offen ist. Also wir haben, glaube ich, noch immer einen Kader von über 30 Personen. Das ist schon sehr sportlich und da gab es nicht so viele Möglichkeiten. Deshalb, ich bin da nicht pingelig, ich habe das genommen, was noch zur Verfügung war.
Jahrelang war es die 4, ne?
Das stimmt.
Ja, ich hatte immer die 14.
Zumindest die 4 verbindet euch. Aber du hast ja mir auf der Bank gesessen. Ne?
Das ist überhaupt nur, dass ich immer auf der Bank saß.
Ne? Das ist überhaupt eine Frage, die ich euch nachher noch stelle, was euch beide verbindet. Aber damit wir das für unsere Hörer, Michael, du weißt das ja, du bist wirklich von Anfang an bei Fragen wir doch dabei.
Ja, das stimmt tatsächlich.
Kompliment erstmal und Dankeschön.
Ja, macht ja auch wirklich viel Freude und ist toll, dass wir so viele Hörer gewonnen haben.
Rhetorik. Ein guter Rhetoriker ist doch einer, der auch mit einer Zigarre im Mund irgendeinem anderen den Sachverhalt erklären kann, oder?
Ja, mit der Zigarre im Mund mache ich es auch gerne mal. Dann aber abends an der Bar und nicht für Geld, sondern nur zum Spaß.
Und Fußball und Rhetorik. Ein guter Fußballrhetoriker ist einer, der während dem Spiel dem Schiedsrichter erklärt, dass das jetzt doch kein Handspiel war.
Ja, ich glaube so, das ist eine sehr, sehr, sehr hohe Messlatte. Weil da noch ganz andere Faktoren mit drin sind. Ich glaube, woran man die Guten erkennt, ist, dass die nach dem Spiel noch eine Antwort geben, die halbwegs plausibel ist.
Was jetzt nicht so häufig vorkommt. Aber im Ernst, bevor wir über dein Buch reden, Michael, nie wieder sprachlos, die Frage, die ich vorhin schon angedeutet habe, was verbindet euch und wie lange schon?
Getroffen haben wir uns über einen Zufall oder einen Kollege, der nicht konnte, der als Motivationstrainer in Deutschland tourt und der bei Nevens Stiftung aufgetreten ist oder auftreten sollte und mich gebeten hat, doch seinen Platz zu übernehmen, weil er einfach nicht konnte, aus mehreren Gründen. Und ich habe den Namen gehört und habe gesagt, so, mal fahre ich sofort hin. Ne? Die Zeit hatte ich. Und da haben Neven und ich uns kennengelernt und vor allen Dingen habe ich seine Stiftung kennengelernt. Und das hat mich so tief berührt, wirklich im innersten Herzen, dass ich seitdem auch mit viel Begeisterung und Freude diese Stiftung unterstütze, wo ich kann.
Ist ja auch nicht so alltäglich, Neven, dass sich ein Fußballprofi außer um Fußball noch um was anderes kümmert. Ich will da niemand zu nahe treten jetzt, aber du bist da eher die Ausnahme. Und mir ist das vor ein paar Jahren, 4 oder 5 Jahren schon aufgefallen, als ich von deiner Stiftung, von der Kinderstiftung, Afrika, Kinder, Brunnen bauen und so weiter gehört habe, reden wir nachher noch drüber. Das ist bemerkenswert, was du da machst, finde ich. Auch mit dem, was du nach den Spielen sagst, wenn du mal gefragt wirst. Und ich habe dich auch schon in Talkshows gesehen. Also du kannst dich ausdrücken, du kannst dich artikulieren. Hängt das vielleicht mit deinem Elternhaus zusammen, mit deiner Erziehung?
Einmal bestimmt hängt das auch mit meiner Erziehung zusammen, mit meiner Erfahrung, die ich im Leben gesammelt habe, die mir auch gezeigt hat, man kann in einer Welt leben, wo man das Gefühl hat, jeder ist gegen jeden, oder man kann das Gefühl entwickeln und auch Teil einer Gesellschaft sein, weil es diese Leute auch gibt, wo wirklich jeder für den anderen auch da ist. Und das ist auch das Credo der Stiftung, dass wir wirklich über alle Grenzen hinaus auch uns einsetzen möchten für die lebenswichtigen Menschenrechte. Und da sprechen wir ganz pragmatisch über den Zugang zu sauberen Wasser, zu Sanitäranlagen, also das, was wir hier für selbstverständlich erachten, ist aber tatsächlich anderswo auf der Welt nicht so. Und mit dem Hintergrund ist auch für mich die Aufgabe verbunden, diese Nachricht irgendwie nach außen zu tragen, denn klar ist, ich kann auch einfach nur eine Spende tätigen, was ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist. Aber ich glaube, da gibt es noch viel mehr Potenzial, besonders als Person im öffentlichen Bereich, die dann nochmal andere Leute auf das Thema bringen kann und natürlich auch mitziehen kann, um da etwas zu verändern. Das war auch immer und ist auch immer meine Motivation, dann meine Zeit zu investieren in Talkshows, um da auch eben diese Rolle, diese Funktion zu erfüllen.
Und euer Kennenlernen hat das auch damit zu tun, dass du dann gemerkt hast, wo du auf einmal neben dem Fußballplatz noch andere Dinge gemacht hast, wo du ja auch Rede und Antwort stehen musst, dass es vielleicht nicht so schlecht wäre, jemanden zu holen, der einen rhetorisch noch ein bisschen auf die Sprünge helfen kann?
Also es hat gar nichts mit dem Fußball zu tun, weil ob ich besser Interviews abliefer oder weniger gut, das hat für das, was auf dem Platz passiert, also wofür ich tatsächlich auch bezahlt werde am Ende des Tages, nimmt das gar keinen Einfluss. Das ist ein nice to have, aber kein must have. Und tatsächlich ist es wirklich in dieser Funktion als Stiftungsleiter, als auch Repräsentant wichtig, diese Themen näher zu bringen, weil wir stehen da manchmal und versuchen zu erklären, was in der ländlichen Region von Äthiopien passiert, wo wir dann auch immer sind und unsere Projekte auch sind.
Ja, du bist vor Ort, genau.
Ja, ja, wir sind vor Ort und irgendwann, da sind wir, passend auch zum Buchtitel, irgendwann mal sprachlos, weil wir uns so sehr bemühen, diese Momente und Erlebnisse und auch wirklich die Menschen und die Bedingungen vor Ort hier nach Deutschland zu transportieren. Und wie man jetzt schon vielleicht an mir merkt, mir fallen die Worte immer schwer. Und da wollten wir auch einfach eine Lösung finden, anstatt dass wir sehr, sehr rational, also einfach nur Fakten aufzeigen, dass wir auch da wirklich reinkommen in etwas, was für den Gegenüber verständlich ist, um das auch einfach eben zu gestalten, weil im Endeffekt geht es nicht darum, dass wir etwas sagen, sondern es geht darum, dass die Leute das auch verstehen.
Das war doch aber für den Rhetoriktrainer Michaelas fast eine gemähte Wiese, weil Voraussetzungen in der Richtung, rhetorisch sich auszudrücken, die hat er ja.
Ja, Nevin ist, zumindest wenn wir jetzt mal die klassischen Schubladen aufmachen, sicher kein typischer Fußballer, sondern ein Intellektueller. Auf dem Platz ist er ein typischer Fußballer, wenn man seine Härte auch sieht und sein Engagement. Aber ich kann mich mit ihm nächtelang unterhalten und er rezitiert Studien aus Kalifornien von der Universität, wo es um Grundmotivation wie Scham geht, mit einem Tiefgang, der mich wirklich umhaut. Und ja, ich bin froh, dass Sie damals zu mir gekommen sind. Die Stiftungsleiterin ist ja auch noch mitgekommen, die Shari, die wir herzlich grüßen. Und wir dort arbeiten konnten an den Themen, dass wir über Storytelling einfach auch das Herz berühren. Denn das, was in Äthiopien passiert, das ist einfach wirklich traurig, für uns überhaupt gar nicht vorstellbar. Und dank der Arbeit der Stiftung, dass sie vor Ort sind, dass sie die Bilder zeigen, dass sie die Kinder auch zeigen, die Mütter zeigen, die kilometerweit laufen müssen, um verdrecktes Wasser zu holen, dann zurückkommen, viel geleistet haben, oft wieder ein zweites Mal laufen müssen, dieses verdreckte Wasser trinken, was die Gedärme kaputt macht. Denn wenn wir Hungerskatastrophen in Äthiopien haben, ist es ja nicht so, dass die nicht zu essen haben. Es ist so, dass das, was oben reingeworfen wird, unten unverdaut wieder rausfliegt. Und was Nevin mit seiner Stiftung macht und mit den vielen, die dort helfen, ist, dass sie Zugang zu klarem Wasser besorgen. Sie bohren einen Brunnen. Das ist so ein richtiger Pumpbrunnen. Sie bauen auch Toiletten, auch Männlein und Weiblein getrennt. Dann gehen die Damen dort länger zur Schule und bekommen auch Bildung mit. Und damit ist die Grundlage überhaupt gelegt, aus dieser niedrigsten Armutsstufe nach der UNICEF ist die Armutsstufe 1 in die Armutsstufe 2 zu kommen und sowas wie Infrastruktur aufzubauen. Also es ist wirklich an dem Punkt auf der Welt, wo die Menschen die größte Hilfe brauchen, der allerwichtigste Punkt und die allerwichtigste Arbeit, die dort geleistet wird.
Und ich kann mich an Bilder erinnern, die habe ich im Fernsehen gesehen, das ist ja rührend, wenn man das sieht. Ich sag mal so aus meiner Sicht, die lieben dich ja dort, die Menschen. Du bist ja was wie ein Bruder.
Ja, ich möchte dem auf jeden Fall noch hinzufügen, dass diese Freundschaft und auch Willkommenskultur nicht auf mich begrenzt ist, weil ich irgendwie ein Fußballer bin. Das ist den Menschen völlig egal. Oder überhaupt, dass ich der Stiftungsleiter bin. Sondern wirklich, die Leute sind so freundlich und sie schließen uns ins Herzen. Und ich glaube, eine sehr, sehr einfache Geschichte ist, als wir einmal bei einer Gemeinde waren, da wollten wir uns einfach mit den Leuten austauschen. Wir wollten einfach mal hören, ja, was bedeutet der Brunnen in der Gemeinde? Ja, ist er da, wo er sein soll? Funktioniert er so, wie die Leute das benötigen? Gibt es Probleme? Und was ist letztendlich auch passiert? Was hat sich verändert, seitdem dieser Brunnen da erstellt wurde? Und bevor wir überhaupt loslegen konnten mit dem Dialog, ja, kam einer der Dorfältesten als Repräsentant der Gemeinde und drückte uns ein Huhn in den Arm. Und wir wissen, weil er auch ein älterer Herr ist, er hat nicht viel. Ja, das, was dieses Huhn, das er uns von seinem Guthaben, wie auch immer, schenken wollte, ja, das war ein großer Teil seines Vermögens als Dank. Ja, also es ist so, wie wenn hier man irgendwie zu einer Gemeinde geht und die will sich bedanken und höflich sein, die drückt dir vielleicht Blumen in die Hand, aber die schenkt dir jetzt kein neues Auto. Nee. Ja, und nicht ihr Auto, ihr eigenes. Also das war schon für uns alle sehr hat uns auf den Boden der Tatsachen gebracht und dann haben wir auch immer wieder, weil wir jetzt mittlerweile auch mit Unterstützer mal nach Äthiopien gehen, das Problem, dass die Leute zurückkommen nach Deutschland und die haben das Gefühl, ey, hier ist jeder auf sich selbst gerichtet, jeder nur den Kopf nach unten und ich gegen alle anderen. Mhm. Aber Fakt ist, es gibt viele Leute auch in Deutschland, aber natürlich auch in Äthiopien und überall auf der Welt, die eben nicht diese Denke haben. Und für uns als Stiftung geht es auch darum, eben die Leute zu finden und vielleicht auch dahin zu entwickeln, dass sie Teil dieser globalen Gesellschaft auch tatsächlich werden.
Da geht es viel um Gefühle, viel um Emotionen auch. Mhm. Und um auf die Rhetorik zurückzukommen, Michael hat ja einige Dinge beigebracht, um sich auszudrücken. Du stehst ja auch Medienrede und Antwort. Und dann wissen wir, es gibt ja leider auch immer wieder ignorante Menschen, die die Bedeutung manchmal gar nicht erkennen, weil die sich sagen, was interessiert mich der Brunnen da in Afrika? Dabei ist er für die Menschen dort lebensnotwendig.
Ist so lebensnotwendig wie der Wasserhahn zu Hause. Also da liegt eigentlich nur der Unterschied darin, dass das Wasser hier wahrscheinlich eine bessere Qualität hat und daheim verfügbar ist. Aber stellt man sich vor, das Wasser zu Hause gäbe es nicht, ja, wie man irgendwas waschen könnte, da gibt es einfach keine Alternativen für. Und zudem ist es natürlich erforderlich für ein Leben mit Gesundheit. Und natürlich auch ein Leben mit Bildung. Bringt man dann noch die Sanitäranlagen mit rein, die wir natürlich auch selbstverständlich überall an jeder Ecke haben, vor allem zu Hause. Ja, das ist aber in beispielsweise Äthiopien an sehr wenigen Schulen tatsächlich verfügbar. Diese beiden Sachen, Wasser und Sanitäranlagen, wenn die fehlen, ja, das bedeutet einen ganz, ganz anderen Alltag. Bei den Gemeinden, also wenn die Kinder beispielsweise zur Schule gehen möchten, ja, aber sie morgens erstmal 3, 4, 5 Stunden unterwegs sind, um irgendwo aus der Ferne Wasser zu holen, ja, dann können sie nicht beides gleichzeitig tun.
Unverständlich.
Ja? Oder wenn die Mutter 5 Stunden unterwegs ist jeden Morgen, ja, dann muss das älteste Kind ja auf das Zuhause und auf die Geschwister aufpassen. Also kann es dann auch nicht zur Schule gehen, obwohl es ja dann im wichtigsten Alter ist, weil die Schule, die mit jedem neuen Jahr nimmt das Wissen ja noch zu. Wir bauen ja auf das, was wir haben. Und genau da nimmt das ab. Und das ist jetzt nur ein Beispiel auf Wasser, ein Beispiel auf Sanitäranlagen. Denn Sanitäranlagen betrifft vor allem Mädchen, die im pubertären Alter sind, die auch eine gesicherte Intimsphäre benötigen im Schulalltag. Und wenn diese nicht gesichert ist, ja, dann sind sie regelmäßig, also monatlich, mal 2, 3, 4, 5 Tage vielleicht nicht in der Schule. Und die Schulen sind leider nicht so flexibel, dass sie da noch Nachhilfe anbieten können. Also müssen wir auch an den Schulen die wichtige Infrastruktur schaffen, damit ein Schulalltag überhaupt möglich ist. Mhm. Und diese zwei sehr, sehr einfachen Beispiele zeigen schon, wie wichtig solche scheinbar einfachen Anlagen tatsächlich sind.
Sagt Nevin Subotic, für mich ein ungewöhnlicher Fußballprofi. Michael, weil wir ja alle das Klischee kennen, das macht doch kein Profi, der hat einen Haufen Geld, der kümmert sich nicht um sowas, alles Show. Nee, ist es nicht. Nevin ist da echt anders, ist ein positives, ein engagiertes Beispiel.
Ja, absolut. Und auch eine leuchtende Fackel auf jeden Fall. Überhaupt lassen wir mal das Thema Fußball weg als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens. Das finde ich einfach schön, dass er seine Prominenz einfach auch nutzt und sein öffentliches Wirken nutzt und damit so viel Gutes bewirkt. Das ist toll und das ist vor allen Dingen auch ansteckend, denn das geht ja weit über mich hinaus, wenn man auf die Internetseite von der Nevin Subotic Stiftung geht, sich dort mal die Botschafter, die Förderer, die Supporter anschaut. Mhm. Das ist inzwischen eine riesen Community geworden und auch dafür bin ich wahnsinnig dankbar, dass diese Arbeit gemacht wird von dem tollen Team, das Nevin dort auch hat.
Vor knapp 2 Wochen ist dein Buch Nie wieder sprachlos erschienen.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass Nevin Subotic dazu beigetragen hat, das Buch mit Inhalt zu füllen. Auch das sind ja Erfahrungen für dich.
Ja, hier ist es in der Tat so, dass ich wahnsinnig viel von meinen Kunden und Seminarteilnehmern gelernt habe. Die Buchidee ist ja entstanden, auch aus Radiotakes, die ich machen durfte bei verschiedenen Sendern. Und wo ich gesagt habe, gut, ich bin Rhetoriktrainer, ich stelle natürlich auch immer gerne Kommunikationstechniken vor. Aber im Radio, wo man ja oft nur 2, 3 Minuten Zeit hat, wenn überhaupt. Da will man lieber die kleine bildhafte Geschichte haben. Und so sind wir dann zu Themen gekommen wie, was mache ich an Weihnachten, wenn die Schwiegermutter nervt beim Weihnachtsessen? Wie gehe ich mit der Situation um? Oder Wir hatten das Beispiel in Bayern, da ging es um Karneval. Was mache ich, wenn ich versehentlich zu viel Alkohol getrunken habe auf der Betriebsfeier an Karneval und dann den falschen Kollegen geküsst habe und muss jetzt zu Hause beichten? Soll ich das überhaupt machen? Das waren so die Takes. Und dann haben wir gesagt, das ist ja spannend, das scheint die Leute wirklich auch zu interessieren, weil es viele Rückmeldungen dazu gab. Und ich habe in den Seminargruppen gefragt, was sind so die awkward moments, so sagt der Amerikaner, die Augenblicke, die euch sprachlos machen, wo es euch die Sprache verschlägt. Und dann kamen die Geschichten raus in Hülle und Fülle. Und wir haben das gesammelt und die 50 spannendsten habe ich dann katalogisiert und dann in meinem Leben nach Geschichten gesucht, die ich eben erzählen kann, um anschließend Techniken zu zeigen, wie man aus diesen sprachlosen Momenten herauskommt. Ein richtiger Lebensratgeber ist das geworden.
Ja, und das ist keine Märchenstunde hier. Für alle, die regelmäßig unseren Podcast Fragen wir doch hören, Sie werden sich erinnern, Michael Ehlers, wir machen das jetzt schon anderthalb Jahre. Und über viele Themen, die er jetzt gerade angerissen hat, haben wir ja ausführlichst gesprochen. Ja. Die kann man ja, das ist ja das Gute am Podcast, heute immer noch downloaden, sich anhören, findet man ja bei Apple, bei Spotify oder bei Audio Now. Kann man sich auch die Folgen von einem Jahr anhören? Zum Beispiel, wenn wieder Weihnachten vor der Tür steht. Wie verhalte ich mich richtig? Und da kommt ja keiner mit Zeigefinger, wo Michael jetzt sagt, sondern das sind wirklich handfeste Tipps.
Ganz konkret, ja.
Uns allen ist schon irgendein Lapsus passiert, wenn man vielleicht mal ein Gläschen zu viel getrunken hat.
Ja, der Punkt ist, wir sind ja Menschen und zwar alle und das ist ja auch das Schöne. Und ich lebe ja auch nach dem Motto, Perfektion weckt Aggression und der Volksmann sagt, kleine Fehler machen sympathisch. Und wann passieren uns diese Fehler? Immer dann, wenn Stress ins Spiel kommt. Und natürlich ist es nur, bleiben wir mal beim Weihnachtsessen, ist das eine Situation, jetzt ist die Schwiegermutter vielleicht ein bisschen anstrengend oder der Schwiegervater und der knufft einem mal in die Seite beim Essen und die nörgeln über die Geschenke, die man mitbringt, egal wie man sich Gedanken macht und jetzt kriegen wir Stress. Und wenn der Stress hochfährt, dann fährt der Verstand runter. Das ist einfach so. Das limbische System gibt Gas und das gibt uns ein paar Befehle, die heißen Kampf, Flucht oder Schockstarre. Mit Flucht oder Schockstarre haben wir dann auch nicht unbedingt einen netten Abend. Mit Kampf wird er garantiert eskalieren. Und Kommunikationstechniken sollen ja dabei helfen, dass der Verstand zurückkommt und wieder auch agierend uns hilft, aus einer Haltung heraus vernünftig zu agieren. Und da helfen ganz einfache Kommunikationstechniken, wie beispielsweise eine Gegenfrage, mit der ich sofort Zeit bekomme. Wenn mich jemand unfair angreift oder ich merke, jetzt kommen die Emotionen hoch, sofort eine Gegenfrage. Jetzt ist der andere ja wieder im Spiel, er hat sozusagen den Ball, um in Nevins Welt zu bleiben. Und diese Zeit kann ich nutzen, um mal tief durchzuatmen und mir etwas Kluges zu überlegen, wie ich mit der Situation umgehe.
Ja, so ein Rhetoriktrainer. Michael Ehlers heißt er, der will ja den Menschen, wenn ich dich richtig verstehe, wir kennen uns jetzt auch schon eine Weile, du willst ja den Menschen nicht das Sprechen lernen, sondern du willst sie wortmächtiger machen.
Das ist ein wunderbarer Begriff, auch nicht schlagfertig, das mag ich nicht, weil der semantische Sinn dieses Wortes, dort steckt eben der Schlag drin. Und Schlagfertigkeit wollen viele zwar üben, ich bin eher ein Freund von Wortmächtigkeit. Lass mich das an einem Beispiel erklären. Es gab in England ja damals die Suffragetten, die für das Frauenwahlrecht gekämpft haben. Und da gab es allen voran Emily Pankhurst, die ja sehr dafür gekämpft hat, mit ganz demokratischen Mitteln, dass Frauen endlich wählen dürfen. Und ihr Vater, der war ein Hinterbänkler, war in keiner der beiden großen Parteien. Aber er war dort in der Regierung, hat dafür gesorgt, dass sie das erste Mal vor Esquit, hieß glaube ich der Ministerpräsident damals, vorsprechen durfte. Und so sprach sie als erste Frau tatsächlich im englischen Parlament. Und er hat sich das nett angehört und hat am Schluss gesagt, ja, das ist ja nett, wie süß Sie das hier auch vorgetragen haben, liebe Frau Pankhurst. Aber bei aller Liebe, ich meine, Sie haben nun zu Hause wirklich genug zu tun als Mutter und als Ehefrau. Es reicht doch völlig, wenn Ihr Mann für Sie wählen geht. Mhm. Ja, da war auch ein bisschen Gelächter und sie war natürlich wütend und schrie dann, wenn Sie mein Mann wären, ich würde Ihnen Gift geben. Und er war schlagfertig, sehr. Er hat gesagt, glauben Sie mir, wenn Sie meine Frau wären, ich würde es nehmen. Riesengelächter bei den Männern. Was löst es bei Frau Pankhurst an? Die war sauer und schrie dann, gehen Sie zum Teufel. Und er dreht sich jovial zu den anderen Männern um und sagt, ja, ja, ist klar, jeder wirbt gerne für seine Heimat. So, wir lachen heute über diese wunderbare Anekdote. Das ist eine schöne Geschichte. Ich habe sie im Parlament gehört. Früher, es wird immer Winston Churchill diese Geschichte zugeschrieben, aber das ist nicht richtig. Ich habe es im Parlament gehört und das Spannende war auch, was der Führer im Parlament in London gesagt hat. Er hat gesagt, das führte dazu, dass sich die Suffragetten radikalisiert haben. Denn diese Schlagfertigkeit hat zwar hier in dem Moment bei seinen Freunden für Humor und für einen Witz gesorgt, aber diese Frau wurde tatsächlich geschlagen. Ihr wurde gezeigt, dass sie unter ihm steht und daraufhin haben sie sich radikalisiert und haben die ersten Bomben gelegt. Und das ist das, was Schlagfertigkeit eben auslösen kann. Da lachen zwei und der eine lacht wirklich und der andere ist verlegen und lacht aus Verlegenheit. Und das kommt zurück. Das Karma schlägt irgendwann zurück. Irgendwann erinnert sich diese Person an diese Situation. Und dann tut es doch so gut, wenn ich zurückschlagen kann. Und ich möchte weg von der Schlagfertigkeit. Das Buch dient dazu, Wortmächtigkeit zu erlangen. Und eben auf einer Ebene zu agieren. Aus einer Haltung heraus, die zutiefst menschlich ist. Und wo ich den Menschen mit all seinen Stärken und Schwächen wahrnehme. Und indem ich es eben auch zulasse, genauso wie ich nicht fehlerfrei bin, dass auch der andere Mensch Fehler machen darf. Und dass mich dieser Fehler natürlich wütend machen kann in bestimmten Situationen, das ist klar. Aber auch hier zu sich zu finden, zur Ruhe zu kommen und dann aus der Haltung heraus zu agieren, dafür ist das Buch.
Nevin, so ein wortmächtiger Mensch. Hilft er dir? Hat er dir geholfen bisher?
Ja, absolut. Also war für uns damals schon sehr lehrreich, einmal überhaupt die Konzepte zu erfahren, also wie bauen wir eine Rede auf, ja, worauf ist zu achten, welche Methoden gibt es, welche Taktiken und so weiter, weil wir bis dahin einfach mit ganzem Herzen gesprochen haben, ja, und das den Zuhörern dann auch mehr oder weniger angetan haben, also mit ganzem Herzen zu reden. Und ich glaube, jeder kennt das, wenn vor dir einer steht und du weißt ganz genau, der ist zu 100% überzeugt, aber du weißt nicht wirklich, was er damit meint mit seinen Worten. Und ich glaube, wir waren nicht so schlimm. Uns konnte man schon, glaube ich, gewissermaßen verstehen, oder?
Sehr, ja. Eben besonders auf der Herzebene, ja. Auf der Gefühlsebene.
Ist eigentlich das Beste, was passieren kann.
Ja, absolut. Also, nachdem ich damals bei Nevin war und meinen Vortrag gehalten habe vor den Spendern auf der Spendergala, habe ich ja Nevin auch erlebt. Und ich habe erlebt, wie er Fotos zeigt aus Äthiopien und er musste sich Tränen wegdrücken. Das ist jetzt rhetorisch nicht brillant. Es steht in keinem Buch, bitte weine auf der Bühne. Nur die Wirkung, weil es einfach echt war und genau diese Herzsprache war, die ist eben enorm. Und ihm sind dort völlig zu Recht auch die Herzen zugeflogen. Wenn er das jetzt in jeder Talksendung machen würde, hätte er mit der Zeit auch einen Ruf. Am Fußballplatz der harte Kerl, an dem die besten Fußballer der Welt abprallen. Und in der Talkshow dann weich. Ich meine, die Szenen, die sie in Äthiopien erleben, sind eben herzerweichend. Das ist so. Auch im absolut positivsten Sinn durch das, was die Nevin Subotic-Stiftung dort leistet. Aber das strukturierte Herüberbringen der Inhalte, zum Beispiel auch, was passiert mit den Spendengeldern, wie wird vor Ort agiert, wie die Qualitätsüberprüfung ist der Nevin Subotic-Stiftung selbst, indem er und seine Stiftungsleiterin jeweils mit einem riesen Team und inzwischen auch durch Förderer, die das wiederum mit Sponsern dort runterfahren. Das sind Informationen, die einfach auch rübergebracht werden müssen, damit auch eine große Spendenbereitschaft auf der Seite der potenziellen Spendern entsteht.
Nie wieder sprachlos. Dein Buch, Michael, ist vor 2 Wochen rausgekommen. Nevin, du hast eine Ausgabe.
Ja klar, ich habe mein Exemplar.
Du liest das auch?
Ich lese das Buch auch, so wie die anderen auch. Ja, ich glaube, ich habe also vor allem natürlich im persönlichen Gespräch mit ihm bei der Fortbildung enorm viel gelernt, aber zwischendurch, also ich fahre jetzt auch bekanntlich enorm viel Bahn hier in Berlin, hat man dann auch die nötige Zeit, um zwischendurch das dann auch zu lesen und die Informationen, die darin sind, da freue ich mich tatsächlich drauf, weil ich habe jetzt nicht irgendwie ausgelernt mit einer Fortbildung und was noch danach kam, sondern ich glaube, für mich oder auch für jede andere Person ist es gut, auch immer wieder mal sich fortzubilden, noch weiter zu lernen und auch vielleicht in verschiedene Richtungen mal zu gehen, manchmal für den Vortrag selbst, manchmal für hier Abendessen mit den Schwiegereltern. Die Situation ist auch ein neues Thema, wo ich mich nicht gut auskenne, zum Glück.
Das kann zur Herausforderung werden.
Könnte, ja. Zum Glück bin ich da ganz gut aufgehoben momentan. Aber trotzdem habe ich natürlich auch so wie jeder andere Mensch auch häufig mal eine Situation, wo ich dann auch tatsächlich sprachlos bin. Ich weiß, wie ich das, was ich fühle, einmal also zum Ausdruck bringen kann, um dann auch tatsächlich zu kommunizieren. Weil ich will ja auch, dass der Gegenüber versteht, wo ich bin, was meine Position ist, wie ich dazu stehe. Aber wenn ich es nicht schaffe, da die richtigen Worte oder vielleicht auch die richtige Zeit, die nötig ist, um zu überlegen, was ist denn eigentlich meine Position, ja, dafür ist das, glaube ich, auch tatsächlich gemacht.
Deshalb habe ich das gefragt mit dem Buch, weil ich habe es ja auch gelesen und jeder Mensch ist ja auch anders. Ich habe mich bei gewissen Passagen ertappt dabei, wo ich dachte, oh, gucke an, Mensch, so kann man das auch machen. Weil es gibt ja positive Dinge im Leben, es gibt ja negative Dinge. Und auch über die, ich sag mal, die Negativen, die ja heutzutage leider in Social Network, ob das Insta ist oder Facebook oder wie auch immer, wo man meinetwegen angefeindet wird. Und jetzt konstruiere ich ein Beispiel, ich nehme gerne das Stichwort auf. Es ist wirklich kein Witz, wenn da vorhin jemand gedacht hat, Nevin fährt mit der Bahn, das macht er öfter, S-Bahn, U-Bahn, der fährt nicht mit einer Protzkarre. Wie ein normaler Mensch setzt er sich in die Bahn, trifft dann noch Leute, die posten das hin und wieder auch. Jetzt könnte ja einer kommen, wir wissen ja, wie das ist im Leben. Ja, das macht er nur zur Show, spricht über Brunnen und Kinder, das macht er nur zur Show, damit er beliebter ist. Das meine ich mit der negativen Richtung. Auch da gibt es Passagen, die du beschreibst, wie man damit umgeht.
Ja, genau. Also die erste Intention ist, die Frage ist, was ist die Intention, wenn jemand so etwas macht? Also beispielsweise ein vorbildliches Verhalten, das Nevin eben nicht nur über seine Stiftung, sondern auch als Mensch an den Tag legt, dann entsprechend zu kritisieren. Da drin steckt tatsächlich das Gefühl desjenigen, der das betreibt, dass er abgewertet ist. Also er möchte sich aufwerten, und macht das in der Kommunikation über die Abwertung eines anderen. Das war mir sehr wichtig, das in dem Buch rüberzubringen, um zu verstehen. Mhm. Wenn jemand auf dich zukommt und sagt, hey, mal sorry, aber du bist ja viel zu klein, ist ja klar, dass du beim Radio landest und nicht beim Fernsehen. So, zack, kriegst du Gesichtsfarbe und sagst, was soll denn das? Wieso spricht er mich hier auf meine Größe an?
Ja, ich verstehe.
Bei mir wäre es jetzt so, dass Neffen sagt, Mensch, Michael, hast aber ordentlich wieder zugeschlagen. Ne? Aber die Welt braucht ja auch Menschen, die ein bisschen querschlank sind, weil ich halt etwas auf den Rippen habe. Und das nennt sich dann Bodyshaming.
Ja.
So, wenn das zwei Kumpels machen, die sich jetzt lange kennen, wir beide kennen uns 1,5 Jahre, wir Neffen, glaube ich, 4, 5 inzwischen.
Dann
schon,
ist das okay.
Dann ist das okay als gegenseitige Frotzelei. Frotzelei ist ein Kommunikationsspiel, das dazu dient, den anderen aufzuwecken, also um ihn wach zu machen, um ihn in die Diskussion zu bringen, und unter Freunden bleibt da nichts hängen. Wenn jetzt hier ein Fremder reinkommt und bringt diese Sprüche, na, da hat er hier 3 Freunde fürs Leben gewonnen.
Ja.
Und jetzt sind wir natürlich schnell getriggert, gerade als Mann, weil wir immer noch sehr alte Geschlechtermuster auch reproduzieren, dass wir sagen, okay, da setze ich jetzt einen drauf, das lasse ich mir nicht gefallen und jetzt knall ich dem schlagfertig eine zurück. Und ich sage, nein. Bleib entspannt, lächel, atme durch und überprüfe, was ist denn die Intention bei dem anderen? Warum fühlt er sich gerade schlecht? Und jetzt antworte, nachdem der mal sagt, hey, du bist zu klein, Michael, du bist zu dick, Nevin, du bist zu schlaksig. Ja, dann antworte doch mal, hey, wie geht's dir? Das ist die Gegenfrage, von der ich vorhin gesprochen habe. Mhm. Und da passiert was auf der anderen Seite. Der sagt, warum? Ich wollte den jetzt ärgern. Wieso sagt er, hey, wie geht's dir? Und diese Frage zielt genau auf den Punkt an, warum er diese Frotzelei, also diese Abwertung, Bodyshaming auch jetzt als Beispiel genannt, eben produziert.
Ich habe irgendwann im Leben gelernt, ich glaube, das habe ich schon 30 Jahre im Kopf, man macht sich nicht besser, indem man andere schlechter macht.
Ja, das ist der Punkt. Das ist der rationale Versuch unserer Eltern- und Großelterngeneration, uns vernünftige Kommunikation beizubringen.
Ich glaube, das war mein Papa, der mir das irgendwann mal gesagt hat.
Ganz großartig. Wir sind heute noch einen Schritt weiter und können heute wirklich sagen, wir sind Menschen, alle Menschen haben ihre Stärken und Schwächen. Es gibt keine besseren und keine schlechteren. Es gibt nur unterschiedliche Fähigkeiten, die wir haben. Und die haben ihre Gründe, die sind genetisch, die liegen natürlich auch in der Prägung und wie wir aufgewachsen sind, Eltern, Familie, fördernde Personen und natürlich auch die, die nicht so gut zu uns waren in unserem Leben. All das macht am Ende einen erwachsenen Menschen aus. Und heute sollen und dürfen wir so weit sein, aus dieser Haltung heraus zu agieren und zu sagen, da draußen ist eine Welt, wir haben viel falsch gemacht in vielen Jahrhunderten. Wir haben im Augenblick die Möglichkeit, unwahrscheinlich viel richtig zu machen. Und das Ganze beginnt natürlich mit Kommunikation und mit Rhetorik. Alle großen Revolutionen auf diesem Planeten sind mit dem Wort gestartet und nicht mit dem Schwert. Weil dem, der das Schwert in die Hand genommen hat, da stand einer dahinter und hat ihn angestiftet. Ja. Das Wort ist wahnsinnig mächtig, ist eine mächtige Waffe. Und diese eben vernünftig zu benutzen, nicht als Waffe, sondern um Menschen zu motivieren, etwas Gutes zu tun, das ist meine Herzensangelegenheit.
Und meine Herzensangelegenheit ist es zu sagen, es lohnt sich wirklich, das Buch zu lesen, weil man kann so viel lernen, wenn man sich das reinzieht, vorausgesetzt, man ist offen für die Dinge. Und eh das einer falsch versteht. Ich habe ja vorhin so ein Beispiel gemacht, dass es ja hin und wieder auch mal Leute gibt, die Dinge kritisch sehen. Ja, hier, Brunnen, Kinder, macht er nur zur Show. S-Bahn, U-Bahn fahren. Nee, das macht Nevin einfach nur, weil es ihm Spaß macht. Oder warum fährst du jetzt nicht mit einem Audi oder BMW vor?
A nach B. Und ich hatte hier...
Das ist ein ganz schlechter Autofahrer.
Nee, ich fahre sogar liebend gern Auto, aber ich habe gar keinen Bock auf Stau. Und ich hatte hier beim ersten Tag in Berlin eine super Erfahrung. Freitagnachmittag von der Charité nach Köpenick.
Es ist chilliger, eine Stunde. Entspannter.
Ich habe gesagt, ne, kein Bock, ich brauche kein Auto. Ich hatte auch zum Glück keins. Und mir jetzt eins zu besorgen, damit ich im Stau stehe, nee, da habe ich jetzt lieber einen schönen Weg, in dem ich auch endlich mal es schaffe, paar WhatsApp zu beantworten, weil da bin ich tatsächlich sehr faul. Ja. Das liegt immer ganz weit hinten.
Kann mal 3 Tage dauern.
Ja, sei noch froh mit 3 Tagen, ganz ehrlich. ich kann die Zeit auch nutzen, weil ich habe einen schönen Spaziergang zum Bahnhof, wo ich dann einsteige. Und danach habe ich knapp eine Viertelstunde in der Bahn. Da kann ich auch dann nochmal was lesen oder ein Telefonat führen oder irgendwas anderes Produktives tatsächlich machen. Und das Schönste ist tatsächlich in Köpenick. Da habe ich sogar 10 Minuten im Wald. Das ist für mich sehr, sehr neu, mal wieder im Wald zu spazieren, aber halt auch wunderschön, weil man da jeden Tag irgendwie auch nochmal vor dem Training so ein paar Minuten für sich hat, um einfach sich auf das, was jetzt bevorsteht, zu fokussieren, ja. Und irgendwie ist mir das so viel lieber als 20 Minuten darauf zu warten, dass ich über die Ampel komme.
Ja, also das wollte ich bloß nochmal gesagt haben, weil da gibt's auch keine negativen Kommentare irgendwo in Social Network. Im Gegenteil. Ja. Die Leute, die machen ja große Augen, denken, das gibt's ja nicht. Ist er das? Ist er es nicht? Fährt man S-Bahn und glaubt, Nevin Sopotic steht neben einem.
Die glauben dann, das ist ein Doppelgänger. Das ist so, glaube ich, das Typische.
Also es gibt ein paar Doppelgänger, die machen ganz wilde Sachen. Man muss immer erfahren, was ich alles gemacht habe, was ich einfach gar nicht gemacht habe.
Und wo ja, ich gut, auch nicht war. Darüber
die jetzt sollen leider schön damit aufhören, hoffentlich hören sie zu.
Gut, dass wir
dann da muss jetzt ich das immer abfrühstücken.
Auch mal darüber gehört haben. Wenn man das so hört, wenn wir sprechen hier über Probleme und das Themenfeld, was wir in den letzten Minuten besprochen haben, das gilt ja für alles. Das gilt für private Ansichten, das gilt aber auch für Themen. Ob das jetzt ein Ausländer ist oder Homosex ist, ist ja völlig wurscht.
Mhm. Ja, wir alle fühlen uns wohl, wenn wir in einer Gemeinschaft sind und die suchen wir uns ja auch. Wir suchen uns ja unsere Communities. In die eine werden wir hineingeboren, das ist die Familie und das andere ist der Freundeskreis, den wir uns dann später aussuchen und wir suchen uns Menschen, die eine ähnliche Gesinnung haben. Die sind so ein bisschen wie wir und die einen sind ein bisschen elektrisierend in ihrer Art und die anderen sind ein bisschen ruhig und je nachdem, was du gerade brauchst, kannst du dir einen Freund aussuchen. Und wir fühlen uns aber dann wohl, wenn wir angenehm und nett miteinander kommunizieren. Und wie gesagt, dazu gehört auch durchaus die Frotzelei unter Freunden, das ist völlig in Ordnung. Ja. Und das, was Kommunikationstechniken schaffen können, ist, dass wir dafür sorgen, dass es nicht nur diese vielen kleinen Communities gibt, die unter sich kommunizieren, sondern dass wir wirklich auch wieder eine große Community werden können. Früher brauchten wir die Nation, um uns irgendwie wohlzufühlen, um uns zu identifizieren. Heute darf, und da sind wir wirklich gebildet genug heute und haben aus den vergangenen Jahrhunderten eigentlich genügend gelernt. Heute dürfen wir die Community des Menschseins einfach auch leben und auf diesem Planeten vieles Gutes bewirken. Und ich habe so viele Leute in Trainings kennengelernt, die enorme Fähigkeiten haben, aber diese Fähigkeiten einfach für sich behalten. Und meine Mission als Rhetoriktrainer ist es, echtem Wissen und echtem Können eine Stimme zu geben, damit sie den Mut haben, auch sich auszudrücken. Mhm. Helmer, über oder knapp 80% der Deutschen sind eher introvertierte Menschen, also eher in sich gekehrte Menschen.
So viele,
78 sind's. Und der Rest ist extrovertiert, das sind die mit der großen Klappe. Die fallen hier auch sehr auf. In Amerika ist übrigens das Verhältnis umgekehrt.
Komisch.
Ja, komisch, genau. Und wir haben immer noch ein super Bildungssystem. Da gibt's viel zu kritisieren. Aber wollen wir jetzt mal die einzelnen Dinge rauslassen und uns das Gesamtergebnis anschauen. Und ich sehe, was für gebildete Leute in den Unternehmen arbeiten, wie die Probleme lösen. Das ist toll. Aber die Extrovertierten haben oft das Heft in der Hand, weil sie einfach schneller das Wort ergreifen. Und ich möchte auch die Introvertierten dazu bringen, dass sie an der richtigen Stelle mal sagen, stopp, vielen herzlichen Dank, das war ein toller Beitrag, ich fühle mich sehr inspiriert. Ich habe 3 Punkte aus meiner Abteilung, aus meiner Erfahrung, die ich allerdings in dieses Gedankenmodell noch hineinbringen möchte, damit wir am Schluss dann gemeinschaftlich eine gute Entscheidung treffen.
Gut,
und so etwas muss gesagt werden.
Ja, gut, dass du das nochmal sagst, weil es gibt ja ganz kritische Hörer und Aufmerksame, die wissen, wenn es jetzt zum Beispiel um Nevin geht, das war bei ihm ja auch mal anders. Du hast mal 3 oder 4 Autos besessen. Und jede Menge anderen Luxus. Das gab's ja wirklich mal, ne?
Gab's,
also diese Zeit überwunden hattest, weil du gemerkt hast, Luxus und Geld machen jetzt nicht wirklich glücklich.
Ja, ich glaube, es hatte auch schon davor damit zu tun, dass ich einfach in einem ganz neuen Umfeld war. Ich war damals 17, als ich nach Deutschland gekommen bin, um hier als Fußballer dann tätig zu werden. Mit 19 habe ich einen sehr großen Vertrag unterschrieben und konnte mir all das leisten, was ich mir wünschen
konnte. Also dir gewünscht
hast. Ja. So ungefähr. Und in dem Punkt habe ich mich dann auch eher an andere Leute orientiert. Also was machen andere Leute, die in einer Position sind wie ich? Und ich glaube, dass das nicht der richtige Punkt ist im Leben, dass man sich immer nur nach außen orientiert, sondern auch wirklich ein bisschen in sich kehrt. Und da hatte ich gar keine Balance. Da war ich nur nach außen orientiert, um zu gucken, ja, das, was die haben, das möchte ich auch. Mhm. Aber mit der Zeit habe ich dann auch gemerkt, dass das auf Dauer einfach nicht glücklich macht, sondern ganz im Gegenteil, das ist eine Last. Das ist eine Last. Und als ich dann auch eben diesen Weg wieder zu mir gefunden habe, wurde für mich auch deutlich, ich muss mich von den Sachen trennen, die zwar schön sind und vielleicht auch Spaß machen, aber die letztendlich auch langfristig gar nichts bringen und auch gar keinen richtigen Wert für mich besitzen.
Kein Mehrwert, genau.
Ich meine, man kann, ich sage mal, das beste Beispiel, das man auch in Amerika bringt, ist, hast du jemals einen Traurigen gesehen, der auf einer Jetski fährt? Nein, gut, aber wenn du die ganze Zeit nur Jetski rumfährst, ja, dann macht das irgendwann mal auch keinen Spaß, weil alles wird immer dann nur gleich. Und was machst du dann mit deinem Leben? Guckst du nach 10 Jahren zurück und denkst, ja, so, das wollte ich bewirken mit meinem Leben, mit meinem Dasein. Nein.
Ich habe einen Freund übrigens auf Mallorca, den habe ich tatsächlich mal traurig auf dem Jetski gesehen, da musste den tanken fahren. Das war gar nicht billig.
Nee, aber das ist doch eine super Schlussfolgerung und es gehört ja zur Wahrheit dazu und das wollte ich jetzt nicht unterschlagen. Und dass Menschen mit 19 anders sind als mit 29, das ist normal.
Ja, haben wir den Mut, uns weiterzuentwickeln. Ja, typisch genau. Deutsches eben auch, wir machen unsere Ausbildung, dann haben wir unser Zertifikat, unser Abschluss, unser Diplom und dann sind wir fertig. Ja. Das ist so deutsch und das ist so falsch. Und den ältesten Teilnehmer, den ich hier in einem Seminar hatte, war in Südtirol ein Pfarrer namens Hugo Senona. In Südtirol eine Berühmtheit. Wir grüßen die Hörer in Südtirol.
Ja. Grüß dich.
Und wenn der gesprochen hat, die Kirche war rappelvoll, weil der ein guter Erzähler war. Mit 78 Jahren kommt er zu mir und bucht 3 Rhetorikseminare. Teil 1, Teil 2, Teil 3. Und alle, als der reinkam, sagte, oh, der Hugo Senona ist hier. Der war eine richtige Berühmtheit. Und in der Pause habe ich ihn gefragt, ich sage, was machen Sie hier? Sie sind offensichtlich, habe ich mir jetzt berichten lassen, der beliebteste Pfarrer aus Südtirol. Und dann grinst er und sagt, warum wohl? Ich höre auf, mich weiterzubilden, wenn ich in die Kiste steige, und zwar in die letzte, und ein Kollege mich unter die Erde bringt, dann höre ich auf. Dann macht's hier auf diesem Planeten keinen Sinn mehr. Aber solange ich hier lebe, habe ich Spaß, wenn ich etwas lerne. Und lieber Herr Ehlers, ich habe hier schon in den ersten 1,5 Stunden wieder so viel Neues gelernt. Vielen Dank. Das war natürlich charmant und zeigt, dass er schon ein guter Kommunikator war, als er kam. Nur das ist es. Lebenslanges Lernen, sich immer weiterzuentwickeln. Und dazu gehört eben auch, sich zu reflektieren, sein eigenes Tun, sein eigenes Handeln zu hinterfragen.
Nie aufhören. Oder wie Olli Kahn sagt, weiter. Immer weiter.
Ja, stark. Ne? Neben Neffen mit Olli Kahn. Du als Bayern-Fan, ne? Da hinten ist, das können die Hörer nicht sehen, hängt auch ein Bayern-Kalender.
Das konntest du dir jetzt nicht verkneifen.
Darfst du machen. Ne? Ich rufe jetzt nochmal in den Norden, nur der HSV, und dann haben wir das auch geklärt. Aber Union ist mir übrigens sehr sympathisch.
Mir auch.
Ich habe schon gesagt, wenn der HSV nicht aufsteigt, dann soll es wenigstens Union Berlin machen. Und das ja noch bevor Neffen dort gespielt hat. Seitdem Neffen dort ist, ist meine Identifikation ja nochmal größer. Aber sie sind einfach sympathisch und ich mag die Fans und das ist alles so echt. Das ist so richtiger Fußball. Ja. Das ist so, da ist schon viel Tradition drin. Das gefällt mir sehr gut.
Als ich gelesen habe vor ein paar Wochen, Neffen kommt nach Berlin, dachte ich, das darf nicht wahr sein.
Das habe ich auch gedacht.
So geil. Also Michael und Neffen bei uns wortmächtig statt sprachlos. Das haben sie jetzt in einer guten halben Stunde hier unter Beweis gestellt. Jetzt hätte ich aber noch ein kleines Spiel mit euch vor.
Ja.
Eure Wortmacht testen oder auf die Probe stellen.
Wunderbar.
Ich bitte euch, Profi und der Lehrling, jetzt bin ich mal gespannt. Ja,
ich bitte euch, die Sätze, die ich anfange, einfach zu beenden. Mal schauen, wer schneller und wortmächtiger ist. Neffen, zuletzt sprachlos war ich, als
ich heute mit dem Trainer gesprochen habe und er dann Szenen von mir gezeigt hat und ich wusste nicht, will er eigentlich, dass ich jetzt einen Fehler zugebe oder soll ich einen Fehler für etwas anderes, also für gesamt für die Mannschaft identifizieren? Und da war so eine kleine Zeit von, was will der eigentlich? Ja, aber Urs ist ein richtiger Kerl und ich habe dann auch verstanden, nach ein bisschen hin und her, es geht hier tatsächlich um, nicht um mich persönlich, sondern einfach tatsächlich um aus den Fehlern direkt zu lernen und diese auch gemeinsam zu diskutieren.
Michael, zuletzt sprachlos war ich, als
meine Tochter, die in Kürze Geburtstag hat, mir ihre Geburtstagswunschliste vorgelegt hat. Sie hat sie erzählt beim Frühstückstisch und mir gleichzeitig per WhatsApp die ganzen Links, wo ich es dann direkt bestellen kann, geschickt. Also sie kam sehr vorbereitet zu diesem Frühstücksgespräch. Das hat mich total sprachlos gemacht. Ja.
Neffen, beleidigende Fußballfans sind für mich
keine Fußballfans, weil Fußball oder Sport generell ist eigentlich wertschätzend und ich glaube, dass das gegen die Werte von dem Sport, die ja den höchsten Wert eigentlich genießen sollten, die gehen einfach dagegen. Deshalb freue ich mich doch, wenn wir uns da weiterentwickeln können, tatsächlich auch als Fangemeinschaften, um da den Sport wieder in den Fokus zu rücken und auch wirklich mal Verbindungen zu schaffen, weil ich glaube, das macht den Fans noch mehr Spaß. Also wenn ich mir vorstelle, dass die Eisern-Fans vielleicht in ein anderes Stadion mal gehen und da auch lieber Freunde haben als Feinde, ich glaube, da kann man noch mal eine bessere Stimmung erzeugen.
Und für dich, Michael, beleidigende Fußballfans sind
ja in den Farben getrennt und in der Sache vereint, sage ich da nur, Sport steht tatsächlich über allem und ist unverständlich, Und es ist gut, wenn es immer mehr gibt. Wenn zwei Kluge neben einem Dummen stehen, dann haben wir schon viel erreicht.
Nevin, ein Rhetoriktraining in der Fußball-Bundesliga braucht in meinen Augen unbedingt.
Also, boah, das ist echt eine sehr, sehr schwierige Frage, weil da muss irgendeinen unter die Tasche legen. Aber ich.
Michael flüstert jeder.
Ja. Ja, Michael schreit jeder. Ich sag mal so, tatsächlich, weil es auch tatsächlich so ist, es wird keinem schaden. Weil wir alle lernen immer wieder dazu. Wenn ich jetzt nochmal ein Training mache, lerne ich auch wieder nochmal dazu. Und ich glaube, niemand ist so weit ausgereift, dass er schon alles perfekt drauf hat und wirklich auch das wiedergibt, sondern Training macht den Meister und ich glaube, rhetorikmäßig machen die meisten gar kein Training.
Michael, selbe Frage für dich. Wer braucht ein Rhetoriktraining aus deiner Sicht?
Ich knüpfe gleich mal mit einer Geschichte an. Ein großer deutscher Fußballverein, der mir sehr sympathisch ist, mit dem war ich in Verhandlungen, ob wir die jungen Fußballer aus der A-Jugend in Kommunikationstechniken trainieren. Und wir sind sehr weit gewesen in der Angebotsphase. Und der Chef der Schule hat dann anschließend mich angerufen und gesagt, wir haben so viele Probleme mit den Jungs in diesem Alter, die haben so viele Themen, da will ich nicht, dass die auch noch wortmächtiger werden und dann eventuell auch noch mir entgegensprechen. Und ich habe nur gedacht, wie armselig ist das eigentlich? Was steckt da für eine Haltung dahinter? Also zu sagen, ich will die Leute nicht besser machen, weil ich die Angst habe, dass sie mich am Ende kommunikativ dann auch noch schlagen. Fang doch mal bei dir selbst an, mein Lieber. Nein, in der Tat, Wortmächtigkeit hilft absolut jedem Menschen und auch jedem Fußballer, jeden Handballer, jeden Eishockeyspieler und jedem anderen auch. Es hilft, es macht uns im Leben viele Situationen einfacher, wenn wir mehr rhetorische Werkzeuge in unserem Werkzeugkoffer haben.
Natürlich hätten die Neugierigen jetzt gerne Namen gehört, aber wir sind nicht hier, um Bashing zu betreiben.
Das machen wir nicht. Nein, nein.
Sondern ich fand
er ist nicht mehr in Amt und Würden und ist lange her.
Eine Frage noch für jeden. Nevin, Union Berlin wird in dieser Saison...
Da gibt's nur eine richtige Antwort und das heißt... Wir werden unsere Meisterschaft gewinnen, was für uns bedeutet ganz klar, dass wir in der Liga bleiben.
Michael, Union Berlin wird in dieser Saison
ganz viele Fußballfans begeistern für sich, die Art und Weise, wie sie Fußball zelebrieren und feiern. Und ich drücke Ihnen ganz, ganz fest die Daumen, dass Sie ein gutes Ergebnis haben. Ich glaube tatsächlich an eine Überraschung. Und ich glaube, wir werden noch ganz viel Spannendes hier in Berlin und auch auswärts bei den Spielen erleben.
Das glaube ich auch. Und eine faustdicke Überraschung haben wir ja schon erleben dürfen vor 2 Wochen mit dem Sieg gegen Dortmund. Michael, hast du Union schon mal zu Hause spielen sehen?
Ich war am Unionstadion, allerdings ohne, dass ein Fußballspiel stattfand. Ich wollte es mir einfach nur anschauen und hoffe, dass Nevin mich demnächst mal einlädt und ich mir mal ein Spiel anschauen kann.
Ja. Es gibt unheimlich viel, egal gegen welchen Gegner, es gibt unheimlich viele Gänsehautmomente, aber einer, ich war vor 3 oder 4 Jahren das erste Mal in der Alten Försterei, einer dieser magischen Momente ist, wenn der Stadionsprecher sagt, und niemals vergessen, Eisern,
Union.
Das machen dann alle. Ja, weißt, wie viel gehen rein?
Knapp über 20.000, aber ich muss ehrlich gestehen, es war jetzt auch mit dem Heimspiel, das wir hatten, muss man ganz klar sagen, Fanatmosphäre war, als hätten wir also den Aufstieg quasi gestern geschafft.
Ja. Und du bist ja nun von Dortmund einiges an gewohnt. Lautstärke
ja,
gewohnt.
Ja,
ne?
Man muss auch sagen, in Dortmund gibt es ein volles Stadion, das sind dann 80.000. Aber man merkt schon, wenn die Verrückten nicht kommen. Die Verrückten sind diejenigen, die wirklich den Verein leben. Und das ist auch bei Eisern Union so, dass es für viele ja vor allem um den Fußball geht. Aber es gibt noch ein Level darüber und ist einfach dieses Vereinssein als Eiserner. Und ich glaube, dass das dann auch da zum absoluten Vorschein kommt. Also die sind nicht nur da, um Fußball zu sehen, sondern wirklich auch als Teil einer Gesellschaft, eines Vereins da aufzutreten. Und das war zu Hause, das war sogar auswärts. In Augsburg so, denn wir haben nach dem Spiel sind wir rübergegangen, um uns bei den Fans für die Unterstützung zu bedanken. Und wir haben uns, glaube ich, 2-mal dann umgekehrt, um wieder in die Kabine zu gehen. Und dann haben die Fans nochmal angefangen. Ja. Und dann nochmal, weil die voller Euphorie da waren und auch einfach diesen Moment außerordentlich feiern wollten. Also das habe ich in meiner 13-jährigen Karriere noch nicht so erlebt.
Beste Beweis kann ich abschließend nachliefern. Auswärtsspiel in Augsburg wurde kritisiert. Kein Union-Spieler bei Sky Interview. Union hat geantwortet mit einem Post bei Instagram. Ging nicht. Alle Spieler waren bei den Fans.
Wunderbar.
Ja. Eine Antwort, oder? Könnte aus deinem Buch sein.
Michael. Absolut.
Nie wieder sprachlos. heißt das neue Buch von Michael Ehlers mit 50 Tipps. Und die gelten nicht nur für einen Fußballprofi wie Neven Subotic, nein, die gelten für alle. Vorausgesetzt, man ist offen für Neues. Meine Herren, ich danke euch, Michael Ehlers und Neven Subotic.
Hat Spaß gemacht. Vielen Dank, Helmer.
Vielen Dank. Super, schön. Dir zuzuhören, ist es wie ein Gedicht.
Fragen wir doch. Die Woche im Podcast.
Ja, und das war Deutschlands Expertenpodcast in dieser Woche mit Tipps für mehr Selbstsicherheit und eine eindeutige Sprache, um erfolgreicher durchs Leben zu kommen. Danke, dass Sie uns wieder bei Apple Podcasts hören oder bei Spotify oder auch bei RTL Deutschlands Hitradio oder bei 105.5 Spreeradio. Geht auch auf der neuen Podcast-Plattform bei Audio Now. Wenn Sie mal eine Anregung, Kritik oder Lob für unseren Podcast haben, bitte schreiben Sie uns. Geht im Internet unter www.fragenwirdoch.de und auch auf unserer Facebook-Seite von Fragen wir doch. Wenn Sie uns weiterempfehlen möchten, bitte machen Sie das am besten mit einem Like auf unserer Facebook-Seite oder bei Apple Podcasts. Dann bekommen das auch andere mit. Das würde uns sehr freuen. Vielen Dank. Danke auch für Ihre Zeit heute und tschüss. Bis nächste Woche.
Das war Fragen wir doch. Wissen aus erster Hand. Der Expertenpodcast mit Helmer Litzke. Powered by Maßgenau, das Medienbüro.